Herzlich willkommen zurück bei den 20 Märchenminuten. Es geht weiter mit dem Wirtshaus im Spessart. Bei diesen Worten wurde der Erzähler durch ein Geräusch vor der Schenke unterbrochen. Man hörte einen Wagen anfahren. Mehrere Stimmen riefen nach Licht. Es wurde heftig an das Hoftor gepocht und dazwischen heulten mehrere Hunde. Die Kammer, die man dem Fuhrmann und den Handwerksburschen angewiesen hatte, ging nach der Straße hinaus. Die vier Gäste sprangen auf und liefen dorthin, um zu sehen, was vorgefallen sei. So viel sie beim Schein einer Laterne sehen konnten, stand ein großer Reisewagen vor der Schenke. Soeben war ein großer Mann beschäftigt, zwei verschleierte Frauen aus dem Wagen zu heben, und einen Kutscher in Livree sah man die Pferde abspannen. Ein Bedienter aber schnallte den Koffer los.
»Diesen sei Gott gnädig«, seufzte der Fuhrmann.
»Wenn diese mit heiler Haut aus dieser Schenke kommen, so ist mir um meinen Karren auch nicht mehr bange.«
»Still«, flüsterte der Student. »Mir ahnt, dass man eigentlich nicht uns, sondern diesen Damen auflauert. Wahrscheinlich waren sie unten schon von ihrer Reise unterrichtet. Wenn man sie nur warnen könnte. Doch halt, es ist im ganzen Wirtshaus kein anständiges Zimmer für die Damen als das neben dem meinigen. Dorthin wird man sie führen. Bleibt ihr ruhig in dieser Kammer. Ich will die Bedienten zu unterrichten suchen.« Der junge Mann schlich sich auf sein Zimmer, löschte die Kerzen aus und ließ nur das Licht brennen, das ihm die Wirtin gegeben. Dann lauschte er an der Tür. Bald kam die Wirtin mit den Damen die Treppe herauf und führte sie mit freundlichen, sanften Worten in das Zimmer nebenan. Sie redete ihren Gästen zu, sich bald niederzulegen, weil sie von der Reise erschöpft sein würden. Dann ging sie wieder hinab. Bald darauf hörte der Student schwere männliche Tritte die Treppe heraufkommen. Er öffnete behutsam die Tür und erblickte durch eine kleine Spalte den großen Mann, welcher die Damen aus dem Wagen gehoben. Er trug ein Jagdkleid, hatte einen Hirschfänger an der Seite. Ein Hirschfänger ist ein Jagdmesser. Und war wohl der Reisestallmeister oder Begleiter der fremden Damen. Als der Student bemerkte, dass dieser allein heraufgekommen war, öffnete er schnell die Tür und winkte dem Mann, zu ihm einzutreten. Verwundert trat dieser näher, und ehe er noch fragen konnte, was man von ihm wolle, flüsterte ihm jener zu: »Mein Herr, Sie sind heute Nacht in eine Räuberschenke geraten.« Der Mann erschrak. Der Student zog ihn aber vollends in seine Tür und erzählte ihm, wie verdächtig es in diesem Hause aussehe. Der Jäger wurde sehr besorgt, als er dies hörte. Er belehrte den jungen Mann, dass die Damen, eine Gräfin und die Kammerfrau, anfänglich die ganze Nacht hätten durchfahren wollen. Aber etwa eine halbe Stunde von dieser Schenke sei ihnen ein Reiter begegnet, der sie angerufen und gefragt habe, wohin sie reisen wollten. Als er vernommen, dass sie gesonnen seien, die ganze Nacht durch den Spessart zu reisen, habe er ihnen abgeraten, weil es gegenwärtig sehr unsicher sei.
»Wenn Ihnen am Rat eines redlichen Mannes etwas liegt«, habe er hinzugesetzt, »so sehen Sie ab von diesem Gedanken. Es liegt nicht weit von hier eine Schenke. So schlecht und unbequem sie auch sein mag, so übernachten Sie lieber da selbst, als dass Sie sich in dieser dunklen Nacht unnötig der Gefahr preisgeben.«
Der Mann,
der ihnen dies geraten, habe sehr ehrlich und rechtlich ausgesehen. Und die Gräfin habe in der Angst vor dem Räuberüberfall befohlen, an dieser Stelle anzuhalten. Der Jäger hielt es für seine Pflicht, die Damen von der Gefahr, worin sie schwebten, zu unterrichten. Er ging in das andere Zimmer und bald darauf öffnete er die Tür, welche von dem Zimmer der Gräfin in das des Studenten führte. Die Gräfin, eine Dame von etwa 40 Jahren, trat vor Schrecken bleich zu dem Studenten heraus und ließ sich alles noch einmal von ihm wiederholen. Dann beriet man sich, was in dieser misslichen Lage zu tun sei, und beschloss, so behutsam wie möglich, die zwei Bedienten, den Fuhrmann und die Handwerksburschen herbeizuholen, um im Falle eines Angriffs wenigstens gemeinsame Sache machen zu können. Als dieses bald darauf geschehen war, wurde das Zimmer der Gräfin gegen den Hausflur hin verschlossen und mit Kommoden und Stühlen verrammelt. Sie setzte sich mit ihrer Kammerfrau aufs Bett und die zwei Bedienten hielten bei ihr Wache. Die früheren Gäste aber und der Jäger setzten sich im Zimmer des Studenten um den Tisch und beschlossen, die Gefahr zu erwarten. Es mochte jetzt etwa 10 Uhr sein. Im Hause war alles ruhig und still und noch machte man keine Miene, die Gäste zu stören. Da sprach der Zirkelschmied: Um wach zu bleiben, wäre es wohl das Beste, wir machten es wieder wie zuvor. Wir erzählten nämlich, was wir an allerlei Geschichten wissen, und wenn der Herr Jäger nichts dagegen hat, so könnten wir weiter fortfahren. Der Jäger aber hatte nicht nur nichts dagegen einzuwenden, sondern um seine Bereitwilligkeit zu zeigen, versprach er, selbst etwas zu erzählen. Er hob an und erzählte den Mitreisenden die Geschichte von Saids Schicksalen. Die hört ihr aber heute nicht, vielleicht ein andermal. Hier geht es weiter mit dem Wirtshaus im Spessart. Bei solcher Unterhaltung käme mir kein Schlaf in die Augen, wenn ich auch 2, 3 oder mehr Nächte wach bleiben müsste, sagte der Zirkelschmied, als der Jäger geendet hatte. Mitternacht ist längst vorüber, sagte der Student. Jetzt hat's wohl keine Gefahr mehr. Und ich für meinen Teil bin so schläfrig, dass ich allen raten möchte, sich niederzulegen und getrost einzuschlafen. Vor 2 Uhr morgens möchte ich doch nicht trauen, entgegnete der Jäger. Das Sprichwort sagt, von 11 bis 2 Uhr ist es Diebeszeit. Das glaube ich auch, bemerkte der Zirkelschmied. Denn wenn man uns etwas anhaben will, ist wohl keine Zeit gelegener als die nach Mitternacht. Drum meine ich, der Studiosus könnte mit seiner Erzählung fortfahren, die er noch nicht ganz vollendet hat. Ich sträub mich nicht, sagte dieser, obgleich unser Nachbar, der Herr Jäger, den Anfang nicht gehört hat. Ich muss ihn mir hinzudenken. Fangt nur an, entgegnete der Jäger. Nun denn, wollte eben der Student beginnen, als sie durch das Anschlagen eines Hundes unterbrochen wurden. Alle hielten den Atem an und horchten. Zugleich stürzte einer der Bedienten aus dem Zimmer der Gräfin und rief, dass wohl 10 bis 12 bewaffnete Männer von der Seite her auf die Schenke zukämen. Der Jäger griff nach seiner Büchse, der Student nach seiner Pistole, die Handwerksburschen nach ihren Stöcken und der Fuhrmann zog ein langes Messer aus der Tasche. So standen sie und sahen ratlos einander an. »Lasst uns an die Treppe gehen«, rief der Student. »2 oder 3 dieser Schurken sollen doch zuvor ihren Tod finden, ehe wir überwältigt werden.« Zugleich gab er dem Zirkelschmied seine 2. Pistole und riet, dass sie nur einer nach dem anderen schießen wollten. Sie stellten sich an die Treppe. Der Student und der Jäger nahmen gerade ihre ganze Breite ein. Seitwärts neben dem Jäger stand der mutige Zirkelschmied und beugte sich über das Geländer, indem er die Mündung seiner Pistole auf die Mitte der Treppe hielt. Der Goldarbeiter und der Fuhrmann standen hinter ihnen, bereit, wenn es zu einem Kampf Mann gegen Mann kommen sollte, das ihrige zu tun. So standen sie einige Minuten in stiller Erwartung. Endlich hörte man die Haustür aufgehen. Sie glaubten auch, das Flüstern mehrerer Stimmen zu vernehmen. Jetzt hörte man die Tritte vieler Menschen der Treppe nahen. Man kam die Treppe herauf und auf der ersten Hälfte zeigten sich drei Männer, die wohl nicht auf den Empfang gefasst waren, der ihnen bereitet wurde. Denn als sie sich um die Pfeiler der Treppe wandten, schrie der Jäger mit starker Stimme:
»Halt! Noch einen Schritt weiter und ihr seid des Todes! Spannt die Hähne, Freunde, und gut gezielt!«
Die Räuber erschraken, zogen sich eilig zurück und berieten sich mit den übrigen. Nach einer Weile kam einer davon zurück und sprach:
»Ihr Herren, es wäre Torheit von euch, umsonst euer Leben aufopfern zu wollen, denn wir sind unserer genug, um euch völlig aufzureiben. Also, zieht euch zurück, es soll keinem das Geringste zuleid geschehen. Wir wollen keinen Groschen wert von euch nehmen.«
»Was wollt ihr denn sonst?« rief der Student. »Meint ihr, wir werden solchem Gesindel trauen? Nimmermehr! Wollt ihr etwas holen, in Gottes Namen, so kommt! Aber den Ersten, der sich um die Ecke wagt, brenne ich auf die Stirn, dass er auf ewig keine Kopfschmerzen mehr haben soll.«
»Gebt uns die Dame heraus, gutwillig«, antwortete der Räuber. »Es soll ihr nichts geschehen. Wir wollen sie an einen sicheren und bequemen Ort führen. Ihre Leute können zurückreiten und den Herrn Grafen bitten, er möge sie mit 20.000 Gulden auslösen.«
»Solche Vorschläge sollen wir uns machen lassen?« entgegnete der Jäger knirschend vor Wut und spannte den Hahn. »Ich zähl bis drei, und wenn du da unten bis drei nicht weg bist, so drück ich los. Eins, zwei, halt!« schrie der Räuber mit donnernder Stimme. »Ist das Sitte, auf einen wehrlosen Mann zu schießen, der mit euch friedlich unterhandelt? Törichter Bursche, du kannst mich totschießen, und dann hast du gewiss keine große Heldentat getan. Aber hier stehen 20 meiner Kameraden, die mich rächen werden. Was nützt es dann deiner Frau Gräfin, wenn ihr tot oder verstümmelt auf dem Flur liegt? Glaub mir, wenn sie freiwillig mitgeht, soll sie mit Achtung behandelt werden. Aber wenn du, bis ich drei zähle, nicht den Hahn in Ruhe setztest, so soll es ihr übel ergehen. Hahn in Ruhe! Eins, zwei, drei!«
»Diesen Hunden ist nicht zu spaßen«, flüsterte der Jäger, indem er den Befehl des Räubers befolgte. »Wahrhaftig, an meinem Leben liegt mir nichts. Aber wenn ich eine niederschieße, könnten sie meine Dame umso härter behandeln. Ich will die Gräfin um Rat fragen.«
»Gebt uns«, fuhr er mit lauter Stimme fort, »gebt uns eine halbe Stunde. Waffenstillstand, um die Gräfin vorzubereiten. Sie würde, wenn sie es so plötzlich erfährt, den Tod davon haben.«
»Zugestanden«, antwortete der Räuber und ließ zugleich den Ausgang der Treppe mit 6 Mann besetzen. Bestürzt und verwirrt folgten die unglücklichen Reisenden dem Jäger in das Zimmer der Gräfin. Es lag dieses so nahe und so laut hatte man verhandelt, dass ihr kein Wort entgangen war. Sie war bleich und zitterte heftig, aber dennoch schien sie fest entschlossen, sich in ihr Schicksal zu ergeben. »Warum soll ich nutzlos das Leben so vieler braver Leute aufs Spiel setzen?« sagte sie. »Warum euch zu einer vergeblichen Verteidigung auffordern, euch, die ihr mich gar nicht kennt? Nein, ich sehe, dass keine andere Rettung ist, als den Elenden zu folgen.« Man war allgemein von dem Mut und dem Unglück der Dame ergriffen. Der Jäger weinte und schwur, dass er diese Schmach nicht überleben könne. Der Student aber schmähte sich und seine Größe von 6 Fuß. »Wär ich nur einen halben Kopf kleiner«, rief er, »und hätte ich keinen Bart, so wüsste ich wohl, was ich zu tun hätte. Ich ließe mir von der Frau Gräfin Kleider geben, und diese Elenden sollten spät genug erfahren, welchen Missgriff sie getan.« Auch auf Felix hatte das Unglück dieser Frau großen Eindruck gemacht. Ihr ganzes Wesen kam ihm so rührend und bekannt vor. Es war ihm, als sei es seine früh verstorbene Mutter, die sich in dieser schrecklichen Lage befände. Er fühlte sich so gehoben, so mutig, dass er gerne sein Leben für das ihrige gegeben hätte. Doch als der Student jene Worte sprach, da blitzte auf einmal ein Gedanke in seiner Seele auf. Er vergaß alle Angst, alle Rücksichten und er dachte nur an die Rettung dieser Frau. »Ist es nur dies?« sprach er, indem er schüchtern und errötend hervortrat. »Gehört nur ein kleiner Körper, ein bartloses Kinn und ein mutiges Herz dazu, die gnädige Frau zu retten, so bin ich vielleicht auch nicht zu schlecht dazu. Zieht in Gottes Namen meinen Rock an, setzt meinen Hut auf euer schönes Haar und nehmt mein Bündel auf den Rücken und zieht als Felix der Goldarbeiter eure Straße.« Alle waren erstaunt über den Mut des Jünglings. Der Jäger aber fiel ihm freudig um den Hals.
»Goldjunge«, rief er, »das wolltest du tun. Wolltest dich in meiner gnädigen Frau Kleider stecken lassen und sie retten? Ach, das hat Gott dir eingegeben. Aber allein sollst du nicht gehen. Ich will mich mitgefangen geben, will bei dir bleiben, an deiner Seite, als dein bester Freund. Und solange ich lebe, sollen sie dir nichts anhaben dürfen.«
»Auch ich ziehe mit dir, so wahr ich lebe«, rief der Student.
Es kostete lange Überredung, bis die Gräfin in diesen Vorschlag einwilligte. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, dass ein fremder Mensch für sie sich opfern sollte. Sie dachte sich im Fall einer späteren Entdeckung die Rache der Räuber, die ganz auf den Unglücklichen fallen würde. Aber endlich siegten teils die Bitten des jungen Menschen, teils die Überzeugung, im Falle sie gerettet würde, alles aufbieten zu können, um ihren Retter wieder zu befreien. Sie willigte ein. Der Jäger und die übrigen Reisenden begleiteten Felix in das Zimmer des Studenten, wo er sich umzog. Der Jäger setzte ihm noch zum Überfluss einige falsche Haarlocken der Kammerfrau und einen Damenhut auf. Und alle versicherten, dass man ihn nicht erkennen würde. Selbst der Zirkelschmied schwur, dass, wenn er ihm auf der Straße begegnete, würde er flink den Hut abziehen und nicht ahnen, dass er vor seinem mutigen Kameraden sein Kompliment mache. Die Gräfin hatte sich indessen mit Hilfe ihrer Kammerfrau aus dem Ränzchen des jungen Goldarbeiters mit Kleidern versehen. Der Hut tief in die Stirn gedrückt, der Reisestock in der Hand, der etwas leichter gewordene Bündel auf dem Rücken, machten sie völlig unkenntlich. Die Reisenden würden zu jeder anderen Zeit
über diese komische Maskerade nicht wenig gelacht haben. Der neue Handwerksbursche dankte Felix mit Tränen und versprach die schleunigste Hilfe.
»Nur eine Bitte habe ich noch«, antwortete Felix. »In diesem Ränzchen, das Sie auf dem Rücken tragen, befindet sich eine kleine Schachtel. Verwahren Sie diese sorgfältig. Wenn sie verloren ginge, wäre ich auf immer und ewig unglücklich. Ich muss sie meiner Pflegemutter bringen und Gottfried, der Jäger, weiß mein Schloss«, entgegnete sie. »Es soll euch alles unbeschädigt wieder zurückgestellt werden, denn ich hoffe, ihr kommt dann selbst, edler junger Mann, um den Dank meines Gatten und den meinigen zu empfangen.«
Ehe noch Felix darauf antworten konnte, ertönten von der Treppe her die rauen Stimmen der Räuber. Sie riefen, die Frist sei verflossen und alles zur Abfahrt der Gräfin bereit. Der Jäger ging zu ihnen hinab und erklärte ihnen, dass er die Dame nicht verlassen werde und lieber mit ihnen gehe, wohin es auch sei, ehe er ohne seine Gebieterin vor seinem Herrn erscheine. Auch der Student erklärte, die Dame begleiten zu wollen. Die Räuber beratschlagten über diesen Fall und gestanden es endlich zu, unter der Bedingung, dass der Jäger sogleich seine Waffen abgebe. Zugleich befahlen sie, dass die übrigen Reisenden sich ruhig verhalten sollten, wenn die Gräfin hinweggeführt werde. Felix ließ den Schleier nieder, der über seinen Hut gebreitet war, setzte sich in eine Ecke, die Stirn in die Hand gestützt und in dieser Stellung einer tief Betrübten erwartete er die Räuber. Die Reisenden hatten sich in das andere Zimmer zurückgezogen, doch so, dass sie alles, was vorging, überschauen konnten. Der Jäger saß anscheinend traurig, aber auf alles lauernd in der anderen Ecke des Zimmers, das die Gräfin bewohnt hatte. Nachdem sie einige Minuten so gesessen, ging die Tür auf und ein schöner, stattlich gekleideter Mann von etwa 36 Jahren trat in das Zimmer. Er trug eine Art von militärischer Uniform, einen Orden auf der Brust, einen langen Säbel an der Seite und in der Hand hielt er einen Hut, von welchem schöne Federn herabwallten. Zwei seiner Leute hatten gleich nach seinem Eintritt die Tür besetzt. Er ging mit einer tiefen Verbeugung auf Felix zu. Er schien vor einer Dame dieses Ranges etwas in Verlegenheit zu sein. Er setzte mehrere Male an, bis es ihm endlich gelang, geordnet zu sprechen. »Gnädige Frau«, sagte er, »es gibt Fälle, in die man sich in Geduld schicken muss. Ein solcher ist der Ihrige. Glauben Sie nicht, dass ich den Respekt vor einer so ausgezeichneten Dame auch nur einen Augenblick außer Acht lassen könnte. Sie werden alle Bequemlichkeiten haben. Sie werden über nichts zu klagen haben, als vielleicht über den Schrecken, den Sie diesen Abend gehabt.« Hier hielt er inne, als erwarte er eine Antwort. Als aber Felix beharrlich schwieg, fuhr er fort: »Sehen Sie in mir keinen gemeinen Dieb, keinen Kehlabschneider. Ich bin ein unglücklicher Mann, den widrige Verhältnisse zu diesem Leben zwangen. Wir wollen uns auf immer aus dieser Gegend entfernen. Aber wir brauchen Reisegeld. Es wäre uns ein leichtes gewesen, Kaufleute oder Postwagen zu überfallen. Dann hätten wir vielleicht mehrere Leute auf immer ins Unglück gestürzt. Der Herr Graf, Ihr Gemahl, hat vor 6 Wochen eine Erbschaft von 5 mal 100.000 Talern gemacht. Wir erbitten uns 20.000 Gulden von diesem Überfluss. Gewiss eine gerechte und bescheidene Forderung. Sie werden daher die Gnade haben, jetzt sogleich einen offenen Brief an Ihren Gemahl zu schreiben, worin Sie ihm melden, dass wir Sie zurückgehalten,
dass er die Zahlung so bald als möglich leisten möge. Widrigenfalls, Sie verstehen mich, wir müssten dann etwas härter mit Ihnen selbst verfahren. Die Zahlung wird nicht angenommen, wenn Sie nicht unter dem Siegel der strengsten Verschwiegenheit von einem einzelnen Mann hierher gebracht wird. Diese Szene wurde mit der gespanntesten Aufmerksamkeit von allen Gästen der Waldschenke, am ängstlichsten wohl von der Gräfin beobachtet. Und beim nächsten Mal geht's dann einfach weiter. Bis dann!